Für die Sky Sport Redaktion gibt es natürlich keine Sommerpause. Auch wir sind im WM-Modus und wir wollen heute, bevor dann Österreich morgen früh das erste WM-Spiel nach 28 Jahren absolviert gegen Jordanien, natürlich noch in aller Ausführlichkeit darüber sprechen, was zu erwarten ist von Österreichs Team, wer in der Startelf stehen wird und welche Bedeutung dieser Auftakt gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe hat. Und dann wollen wir natürlich auch ganz genau darauf blicken, wie diese WM bislang angekommen ist. Sie ist ungefähr 5 Tage alt, 16 von 104 Spielen sind absolviert. Es gab große Eröffnungsfeiern und schon die ein oder andere Überraschung. Es gibt also jede Menge Gesprächsstoff. Und die Gesprächspartner sind heute Peter Packholt, Gudo Friedrich und Markus Dankovic.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Willkommen zur zweiten Ausgabe von Audiobeweis Spezial, die WM Edition. Nach 28 Jahren bestreitet das österreichische Nationalteam also morgen erstmals wieder ein Weltmeisterschaftsspiel und wir wollen das natürlich ausführlich besprechen und uns und vor allem euch darauf einstimmen. Wir tun das heute mit Peter Backholt. Bitte.
Servus.
Schönen Tag. An dich freue mich, dass du da bist mit unserem Sky-Kommentator Guido Friedrich.
Servus, Konstanze.
Und frisch aus dem Urlaub eingeflogen, unser Analyseexperte Markus Dankovic aus Graz, besser gesagt unter Bremstetten.
Genau so ist es. Hallo in die Runde.
Ich freue mich sehr, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Wir werden natürlich hauptsächlich über den ersten Auftritt von Österreich morgen sprechen, aber auch ganz generell über die Weltmeisterschaft. Peter, jetzt ist sie knapp 4 Tage alt. Wie viele Spiele hast du geschaut?
Im Großen und Ganzen, wenn ich so hochrechne, mehr als die Hälfte.
Und hat dich das Fieber gepackt?
Nein, ist einfach wichtig, eine WM zum sehen, auch wenn es jetzt da natürlich von der Uhrzeit ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber es sind natürlich tolle Spiele und da muss man schon ein bisschen am Laufenden bleiben.
Kannst du mithalten, was mehr als die Hälfte betrifft oder hast du sogar alles gesehen?
Nein, alles habe ich nicht gesehen. Ich bin circa bei der Prozentquote von Peter.
Oh, jung.
Alles bis 0 Uhr ist noch im Rahmen, alles darüber hinaus ist wichtige Schlafenszeit.
Ja, ist ja eine absolute WM der Superlative. Marco, auch an dich die Frage, kommt das bei dir, wenn du es im Fernsehen ansiehst, auch wirklich rüber, diese Emotionen und 48 Mannschaften und alles größer und noch nie da gewesen in dieser Form?
Naja, ich habe mir die Emotion, die Euphorie selber ein bisschen holen. Warum? Ich war jetzt eine Woche in Italien. Die Italiener waren da jetzt nicht unbedingt so euphorisch, was die WM betrifft. Aber ich finde schon, dass eine große Euphorie ist und was halt richtig cool an einer Weltmeisterschaft ist. Ich habe keinen einzigen Fall irgendwie mitgekriegt von Gewalt, von Kriminalität, von irgendwelchen Fanlagern, die sich da negativ konfrontieren. Also eine WM ist gefühlt, was ich jetzt so mitkriege, für alle da. Dementsprechend, was ich bis jetzt mitbekommen habe, hat mir schon gefallen. Die paar Regeländerungen sind sehr kontrovers zu diskutieren, aber ich finde grundsätzlich, dass es bis jetzt schon richtig cool ist, ja.
Weil du sagst, du warst in Italien, ignorieren die Italiener dann diese Weltmeisterschaft auch völlig oder ist es schon so, dass man ein bisschen was mitbekommt? Oder gibt es quasi keine Berichterstattung deswegen?
Naja, es gibt schon eine Berichterstattung auf alle Fälle und es wird auch, die Italiener reden gerne und sehr viel und über die WM natürlich auch, aber die Leute rundherum wirklich jetzt, wenn man mit dem Taxi fährt und ich liebe es ja mit Italienisch auszupacken und dann plauderst du halt mit dem Taxler und ich bin mit 4 Taxifahrern unterwegs gewesen da im Urlaub und jeder hat eigentlich das Gespräch ziemlich schnell abgebrochen, das war ganz spannend, also die haben alle nur gesagt, ja, ein Desaster und dann schon wieder über die Sehenswürdigkeiten von Kalabrien mit mir gesprochen, also über die WM weniger, also übertragen wird es gefühlt auf jeden Monitor, was man überall sieht, aber die Italiener selber, die sind schon richtig gebrochen, nachdem dass sie gegen Bosnien eben ausgeschieden sind im Playoff.
Ja. Jetzt gab es ja gut auch ein Novum 3 Eröffnungsfeiern, wenn man das so sagen möchte, Mexico City, Los Angeles und Toronto mit 3 musikalischen Acts, für jeden was dabei gewesen, vielleicht mit Shakira, Michael Bublé oder Katy Perry.
Die Frage ist, war es wirklich Shakira?
Ja, genau, das wurde im Netz diskutiert, aber hat dir da was besonders gut gefallen?
Ich bin musikalisch so weit weg, aber es hat ja eine gefühlt die andere übertroffen, was die Superlative betrifft. Für mich bleibt immer irgendwie in Erinnerung dieser FIFA-Schriftzug, dieser riesige goldene Schriftzug über den Stadien. Also das ist Geschmackssache, sage ich jetzt mal so.
Ja, Peter, gerade was den Zuspruch vor Ort betrifft, das war ja auch ein großes Thema vor dem Start dieser Weltmeisterschaft, wie viele Menschen sich das wirklich dann vor Ort ansehen, weil ja auch die Ticketpreise horrend sind etc., weil wir gerade über Bosnien gesprochen haben, gegen Gastgeber Kanada in Toronto. Das hat ja fast wehgetan, wenn man gesehen hat, wie viele Plätze dann trotzdem frei waren bei diesem Eröffnungsspiel.
Ja, aber ich glaube, das war bis jetzt bei jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Das natürlich im Vorfeld ist immer über die Preise diskutiert worden und über geredet worden. Und das ist sicher nicht förderlich, gar keine Frage. Aber wenn man wieder andere Spiele anschaut, wenn ich mal das Eröffnungsspiel auch schon Mexiko, da, das war bummvoll wieder das Stadion, dann genauso andere Stadien, wo sehr, sehr gut besucht sind. Also ich glaube, es war auch in die vergangenen WM-Orte und alles oder EM-Orte auch nicht immer jedes Stadion ausverkauft.
Weil du Mexiko ansprichst, wie haben sich denn die Gastgeber und alle drei waren ja schon im Einsatz sportlich präsentiert, also USA, Kanada und Mexiko?
Vor allem USA. USA hat mich begeistert bei den ersten Auftritt, vor allem die erste Halbzeit, die war überragend, was sie da geliefert haben. Bei Mexiko weiß man, da ist in der USA leben ja sehr, sehr viel Mexikaner, weil da immer ja nur über den Zaun hupfen brauchst und du bist in Amerika, das ist ja dort nur so. Also die haben die Unterstützung auch, also bis jetzt und Kanada, gar keine Frage. Also für mich ist bis jetzt eine sehr, sehr gute WM.
Und Kanada, da haben wir Jesse Marsch gesehen, einen alten Bekannten. Und weil das jetzt auch Thema war bei Ralf Rangnick, was die Hymne betrifft, Jesse Marsch haben wir gesehen, hat als Amerikaner fleißig mitgesungen bei der kanadischen Hymne und hat auch gemeint, im Vergleich, wenn er das Nationalteam anschaut, da singen wirklich alle mit. In Amerika wäre das nicht so. Das war, finde ich, eine sehr interessante Aussage. Von ihm habe ich gleich nachher die ein oder andere verbale Watschen abgeholt für diese Aussage.
Ja, ist ganz klar, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wie auch bei uns gibt es auch bei der österreichischen Nationalmannschaft Spieler, die was auch nicht immer die Hymne mitsingen. Und es muss nicht immer bei jeder Hymne alle mitsingen. Das sieht man natürlich bei vielen kleinen Ländern, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, mit welcher Freude, dass die da mitsingen. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt unbedingt immer die Nationalhymne mitsingen muss. Also.
Aber schön finde ich, dass alle Kaderspieler bei der Hymne dabei sind. Ich finde das ein schönes Zeichen. Es gibt ja sehr viele Neuerungen bei dieser WM. Ich würde mal sagen, das ist eine der positiven, weil das ja ein Erlebnis ist für jeden, diese Hymne bei einer Weltmeisterschaft singen zu dürfen und das im Kreis der Mannschaft schon vor dem Spiel und nicht nur die Startelfspieler. Finde ich eine schöne Geschichte.
Ja, vor allem für die Mannschaften, die ja noch nie bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen sind. Stanko, fällt dir da vielleicht gleich auch jemand ein oder gibt es für dich so diese eine Mannschaft, diesen einen Underdog, der dich jetzt in diesen ersten Spielen besonders überrascht hat, wo du gesagt hast, okay, den habe ich jetzt nicht so auf meinem Zettel gehabt?
Nein, grundsätzlich muss man sagen, es gibt so gut wie kein Nockerpatzel mehr, auch wenn es 48 Mannschaften sind. Man sieht, jede Mannschaft ist taktisch gut geschult, jede Mannschaft kann laufen. Das ist einmal die Basis, damit sie die Mannschaften, die großen Mannschaften schwer tun. Braucht man nur jetzt auf Spanien, auf Spiel gegen Kap Verde schauen, was da los war. Das hat mich natürlich extrem begeistert, dass sie da 0-0 gezogen haben. Für die war das wie der größte Erfolg wahrscheinlich der Historie, was sie jemals abgeliefert haben. Man sieht an diesem Beispiel ganz einfach, du kannst noch so gute Spieler und du kannst noch so gute Einzelspieler haben, aber wenn du siehst, wie die ganze Mannschaft, das beginnt schon mit der Hymne, was der Guida gerade gesagt hat, man sieht es aber auch an der Seitenauslinie, wie sich jeder Satzspieler einbringt, wie jeder versucht, den Jungs auf dem Platz zu helfen. Ich glaube, das ist was ganz was Großartiges und das ist was jeder Verein mitnehmen soll für das Daily Business, wie es so schön heißt, für die Meisterschaften, für die Vereinswettbewerbe. Oft sitzen Spieler draußen, die spielen in Beleidigten, weil sie nicht dabei sind. Bei einer WM sieht man, was es bedeutet, was Teamwork ausmachen kann. Also die kleinen Mannschaften, jetzt habe ich Kap Verde hervorgehoben, ja, das ist cool, wenn es gegen Spanien noch 0-0 holst, aber auch ein Curaçao, die sind halt leider nicht so gut. Aber die haben sich reingehauen, die haben sich gegenseitig gefeiert, die haben gegenseitig versucht, sich zu helfen. Das ist was ich großartig finde an den kleinen Vereinen und alles drum und dran. Man sieht ganz einfach, es rückt alles immer enger, weil die Mannschaften, ob groß, ob klein, qualitativ, was die Physis, was die taktische Schulung betrifft, was das Konditionelle eben betrifft, dass sie absolut konkurrenzfähig sind und dann tun sie die Großen eigentlich richtig schwer.
Wie hast du generell das spielerische Niveau auch gesehen bislang in den Spielen, die wir bis jetzt sehen konnten, auch immer mit im Hinterkopf, dass es ja zum Teil wirklich sehr hohe Temperaturen sind, bei denen gespielt wird untertags?
Ja, hohe Temperaturen, die kann ich ein Lied singen davon, weil ich 2,5 Jahre in Indien gespielt habe. Das ist echt kompliziert für Spieler, die es einfach nicht gewohnt sind, permanent auf dem Niveau zu spielen. Da sieht man dann, dass relativ oft im Vergleich zu dem, was wir international ansonsten sehen, ein Ballgeschiebe passiert von den Mannschaften, die viel Ballbesitz haben. Das heißt, weniger Tiefgang wird angetreten. Warum? Na, geh einmal in die Tiefe, du kriegst keinen Ball und komm wieder zurück. Das Zurücklaufen bei der Hitze, das ist echt was richtig schwierig ist. Deshalb sind viele bedacht auf den Gegner, sich versuchen zurechtzulegen, was dann halt weniger gelingt als sonst. Spielerisches Niveau ist dann halt zum Diskutieren. Was ist spielerisches Niveau? Ja, Ball halten sehen wir ein bisschen mehr als sonst. Tiefgang vielleicht ein bisschen weniger, aber alles in allem bei einer WM hat jede Mannschaft bis jetzt, nicht einmal nur jede Mannschaft, aber die meisten nur ein Spiel gemacht. Das erste Spiel ist mehr Standortbestimmung als in einer Clubmeisterschaft, bin ich der Meinung. Von dem her, es ist ein guter Anfang. Ich behaupte aber, dass es noch um einiges besser werden wird.
Wie siehst du es, Peter?
Na, Marco sagt es richtig. Ich glaube auch, dass das mit Fortdauer dieser WM werden die Spieler natürlich sicherer. Man hat sich mehr an dieses ganze Umfeld gewöhnt, dass das einfach dann besser wird. Aber ich gebe ihm recht, es wird immer mehr Mannschaften geben, die was immer mehr auf diesen Ballbesitz Wert legen, nicht mehr diese Tiefe suchen, immer diesen Tiefgang. Das hat sich eigentlich jetzt in den letzten, sage ich, 2-3 Jahren enorm weiterentwickelt, dass viele Mannschaften, man hat es ja auch in der österreichischen Bundesliga heuer gesehen, wie viele Mannschaften das eigentlich mehr auf Ballbesitz Wert gelegt haben, als wie auf das schnelle Spiel nach vorne. Und das könnte eigentlich Österreich jetzt bei der WM helfen, weil der Ralf Rangnick ist auch kein Trainer, der was da mit dem Ballgeschiebe erfreut hat, sondern der will schnell nach vorne kommen, so wie es zu meiner Zeit, sage ich jetzt einmal, unter einem Ernst Happel war, so schnell wie möglich vor das gegnerische Tor kommen. Und da wird man halt sehen, welche Mannschaft kann das am besten umsetzen. Und ich denke aber schon, dass Österreich diese Qualität hat, dieses schnelle Umschaltspiel aufs Tablett zu bringen.
Wir kommen dann gleich noch zu Österreich im Detail. Ganz kurz vielleicht noch, es sind ja auch die ein oder anderen Favoriten bereits im Einsatz gewesen, nicht zuletzt gestern. Spanien, sicher auch schon eine der großen Überraschungen, dass die Spanier nicht über 0-0 gegen die Kapverden auch ein Neuling bei einer Weltmeisterschaft hinausgekommen sind. Das für dich auch die größte Enttäuschung gewesen, Guido, bislang?
Würde ich schon sagen. Also ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen. Das Schwierigste, Peter wird zustimmen, ist heutzutage einen Gegner zu bespielen. Das ist die hohe Kunst des Fußballs, das können nur noch ganz, ganz wenige Mannschaften, auch europäisch gesehen, Clubmannschaften. Und das ist das, woran Spanien gestern zerbrochen ist. Sie haben unfassbar viel Ballbesitz gehabt. Sie waren, ich finde, in der ersten Hälfte noch ein bisschen zu zögerlich. Man hatte nicht das Gefühl, sie spielen so überzeugend wie Deutschland von der ersten Minute weg. Sie waren geduldig, sie haben gedacht, sie haben genügend Zeit und die sind dann hinten raus komplett ausgegangen. Und klar hat der Torhüter von den Kapverden eine überragende Partie gespielt, aber insgesamt war es zu wenig von Spanien, zu ideenlos. Jamal hat da nochmal richtig frischen Wind hineingebracht, aber das alleine kann eigentlich nicht der Anspruch von Spanien sein.
Für mich war bis jetzt ein Riesenspiel Brasilien-Marokko, weil da hat man genau gesehen, wenn Marokko die Chance vorne gehabt hat, ging ein Gegner zum Pressen, sind sie vorne geblieben, haben sie aber gemerkt, sie kommen nicht hin, haben sie sich sofort zurückgezogen, haben die Räume eng gemacht, haben gut verteidigt. Aber für das, was mich da so begeistert hat, ist, dass in dem Sinn auch die Brasilianer, vor allem die ersten, gut, die ersten 5 Minuten war Brasilien überrascht von dieser Art, wie Marokko gepresst hat oder wie sie sich verhalten haben. Aber mit Fortlauf des Spiels hat man dann gesehen, hoppala, die Ballstärke von den Brasilianern, Marokko kommt nicht dazu, haben sie sich dann fallen lassen und so hat sich dieses Spiel vor dem ersten Halbzeit, weil die erste Halbzeit war für mich wirklich eine sehr, sehr starke Halbzeit. Dann hat man sich neutralisiert, nach dem Ausgleich von Brasilien hat man sich eigentlich dann mehr oder minder neutralisiert. Marokko wollte nicht mehr dieses Risiko gehen, Brasilien hat dann nicht mehr auch die Lösungen gefunden, aber trotz allem war es für mich ein sehr, sehr gutes Spiel. Und auch von der Art her, wo man gesehen hat, kann man situativ pressen oder muss man sie fallen lassen?
Die spanischen Medien haben ja die Mannschaft zerstört nach dem gestrigen Auftritt. Das ist dann auch irgendwie part of the game. Du lächelst schon milde. Aber glaubst du schon, und das war, finde ich, interessant, Ralf Rangnick hat auf der Pressekonferenz Bezug auf dieses Spiel genommen und hat gemeint, das hat halt schon gezeigt, genauso wie auch der Auftritt von der Türkei zum Beispiel, 0-2 gegen Australien, dass es bei dieser WM keine Underdogs gibt, auch wenn viele Neulinge dabei sind und viele, die, wenn man jetzt rein auf das Papier blickt, natürlich weit hinterm Gegner vielleicht liegen.
Der Marco hat es vorhin schon angesprochen. Man redet immer von diesen kleinen Nationen. Die kleinen, klar, gibt es noch immer diese kleinen Nationen, gar keine Frage. Aber diese Nationen haben sich alle enorm weiterentwickelt. Also von den Trainer her, die was dort arbeiten, die bringen schon was anderes mit. Und dadurch ist die Kluft näher zusammengerückt. Und du hast heute nicht mehr, weil, so ist auch der Marco vorher gesagt, laufen. Und alles, das kennen alle Spieler schon. Es geht nur mehr um das taktische Verhalten. Und vor allem geht es aber, man hat es ja dann beim Deutschlandspiel gesehen, wie lange hält die Luft vom Gegner? Wie lange können die dagegen halten? Und wenn es dann umso schwerer werden die Beine, umso mit jedem Tor, umso schwerer wird das Ganze, umso unverlässlicher werden die Spieler, halten die Positionen immer mehr. Aber im Endeffekt ist es so, dass heute, egal wo du hinkommst, dass die Mannschaften eigentlich auf einem körperlich sehr, sehr hohen Level spielen.
Und eben auch taktisch später extrem gut ausgebildet sind. Das hat man ja auch gestern an den Kapverden gesehen, die das wirklich fantastisch gegen den Ball gelöst haben, auf engstem Raum auch individuell die Spanier sensationell verteidigt haben. Also selbst der frische Jamal hat dann kaum noch für Akzente setzen können. Haiti hat Schottland das Leben richtig schwer gemacht, Katar hat unentschieden gespielt gegen die Schweiz. Und ich glaube, das ist der perfekte Weckruf auch für die Österreicher gegen Jordanien, dass eine Mannschaft ist, die sehr kompakt sein wird, sehr defensiv agieren wird, viel auf das Umschaltspiel lauern wird. Und wenn wir über die großen Mannschaften schon reden, die sich gegen die kleinen schwer tun, dann sind wir gut beraten, da auch mit Demut an die Sache heranzugehen und als Österreicher auch nicht zu glauben, wir schießen die jetzt 4-5-0 weg. Ich glaube, das wird ein extrem schwieriges Spiel für die Österreicher heute Nacht.
Vor allem, was ja auffällig ist, sehr auffällig ist, schau, wie afrikanische Staaten eigentlich schon so ausgebildet sind, wo man vielleicht vor 20 Jahren noch gesagt hat, Popola, ja, wenn die dabei sind, die schießen wir weg. Wie die ausgebildet sind, wie die körperlich beieinander sind, wie die Fußball spielen können, weil sogar die Cup werden. Hat mir irrsinnig gefallen, wie die trotz allem im Ballbesitz immer wieder Lösungen gesucht haben und auch gefunden haben.
Lass uns über vielleicht den Begriff Standortbestimmung, den der Marco vorher auch gebracht hat. Ich meine, das erste Spiel bei so einer Weltmeisterschaft, oft eine Standortbestimmung. Gehst du da mit, Marco? Marco, sag ich wieder. Oder mit dem Marco? Oder sagst du, jetzt gibt es ja den Modus her mit diesen 48 Mannschaften und der Tatsache, dass immer die ersten beiden pro Gruppe und die acht besten Dritten weiterkommen, dass eigentlich das erste Spiel schon ein entscheidendes Spiel sein kann, wird. Und wenn du das gut absolvierst mit 3 Punkten, dann ist der eine oder andere eigentlich schon so gut wie weiter.
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf die Auslosung und auf den Gegner an. Ich würde sagen, am Beispiel Österreich ist es schon eine Standardbestimmung, weil das sind gefühlt die 3 fix eingeplanten Punkte, die dann schon für den Aufstieg reichen könnten. Bei anderen Nationen, wie zum Beispiel Brasilien, kann man sagen, war Marokko eigentlich schon eine Standardbestimmung insofern, wie hoch ist das Niveau der Brasilianer, aber noch nicht gehen sie über die Gruppe darüber hinaus, wird das der Gruppensieg etc. Und du hast ja das Bracket zurechtgelegt auf dem Tisch. Es ist ja wahnsinnig kompliziert. Es muss ja auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass der erste Platz der beste ist in der Gruppe. Und dadurch, dass 8 Gruppendritte weiterkommen, ist ja die Chance sehr, sehr groß aufzusteigen. Insofern Standardbestimmung auf der einen Seite ja, was das Niveau betrifft, aber wie es im Turnier weitergeht, würde ich sagen nicht.
Weil du das sagst, es ist nicht immer so, dass der erste Platz der beste ist. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, Peter, dass wir in unserer Gruppe, und wir sagen jetzt einfach wir als Österreicher, Zweiter werden, dann würden wir vermutlich gegen den Ersten der Gruppe H, oder mit Sicherheit, aber vermutlich wäre das Spanien, so wollte ich sagen, sein. Jetzt kennen wir alle Ralf Rangnick. Kannst du dir vorstellen, dass der mit solchen Überlegungen reingeht und sagt, okay, vielleicht wäre es eigentlich am besten, wir würden Dritter werden, weil da wäre dann vielleicht der Gegner dann im Sechzehntelfinale ein einfacherer, oder hat man das als Trainer, diese Denkweise nicht in sich?
Na, das darf man nicht nur in Ralf hernehmen. Jeder Trainer wird nicht auf das jetzt schauen, was auf die anderen Plätze passiert, sondern im eigenen, am eigenen Platz einmal schauen, was passiert. Was dann ist, das entscheidet dann die ganze Situation. Aber der Ralf wird sicher uns nicht überlegen, hoppala, schauen wir, dass wir den Spaniern aus dem Weg gehen. Es kommt, wie es kommt. Du musst das eh nehmen, wie es ist. Und ich glaube, kein Trainer wird da jetzt auf taktische oder hinarbeiten. Warte, schauen wir, dass wir den Gegner, weil du weißt ja nicht einmal, ob der Gegner dann selber das erledigt, was er sich eigentlich vornimmt.
Wie ist es als Spieler, Stanko?
Sehr, denkst ein bisschen nach, bin ich der Meinung. Also es ist immer so schön gesagt, nein, wir schauen nicht auf die Tabellen, wir schauen nicht, was nachher kommen ist, wir konzentrieren uns auf uns. Ich bin generell ein bisschen einer anderen Meinung. Warum? Und es klingt jetzt vielleicht sehr zu weit gegriffen vielleicht, aber warum soll man nicht Erster werden? Ganz ehrlich. Ja, gewinn Jordanien, gewinn Algerien, Argentinien, ja, sicher, Weltmeister, bravo, gratuliere. Aber warum soll es gegen denen ein gutes Ergebnis haben? Jetzt da ist die Kluft zwischen Spanien und Kap Verde doch größer als die zwischen Österreich und Argentinien. Aber warum soll es da jetzt da nicht ein Xerl machen, zum Beispiel unentschieden? Dann reden wir auf einmal über den ersten Platz. Ja, ich habe das jetzt von dir erfahren, dass du in Spanien kriegen würdest, wenn du Zweiter wärst. Das wäre natürlich so, nett.
Spanien gut. Die Gruppe gewinnt. Ja, ist man sich ja vielleicht
genau,
auch nicht so
genau
sicher.
Genau so ist das. Ja, das auch noch dazu. Die haben auch noch ein Unentschieden gemacht gegen Kap Verde. Ja. Aber es läuft, wenn es zum letzten Spiel geht, geht es schon ein bisschen im Kopf von einem Spieler um, auf alle Fälle. Aber als Trainer, weiß ich nicht, Peter, wie du das machen würdest, aber wenn es im letzten Spiel drauf ankommt, wirst du Zweiter oder Dritter, wie gehst du dann mit der Mannschaft um? Weil die Tabellen lesen kann dann jeder. Und im Endeffekt wirst du dann natürlich lieber Dritter als Zweiter. Gibt man das weiter der Mannschaft? Das stellen wir jetzt gerade aus Trainersicht schwieriger vor als als Spieler. Weil als Spieler denkst du, ja, das, was der Papa vorhin sagt, das machen wir dann. Aber was sagt der Chef vorhin den Jungs?
Das schon, Marco, aber ich brauche nicht vom dritten Spiel reden, ich muss einmal das erste und das zweite Spiel machen.
Also,
das sind Sachen, mit denen, was sich ein Trainer eigentlich gar nicht beschäftigen sollte. Was passiert im dritten Spiel? Ich muss einmal das erste Spiel, also für mich ist das nächste Spiel immer das wichtigste Spiel. Und was dann die Rechnerei rauskommt, das ist ganz wieder was anderes. Aber ich kann so, also so ist meine Trainertätigkeit gewesen, dass ich mich auf das nächste Spiel konzentriere, weil das ist das Allerwichtigste. Und dann die Rechnereien, was dann ist, das kann man dann vielleicht im dritten Spiel, aber nicht im ersten und im zweiten Spiel.
Ja, und die Mannschaft kann sich ja auch voll und ganz jetzt auf diesen Auftakt konzentrieren. Worauf will ich hinaus, Guido, dass endlich die Personalie Ralf Rangnick geklärt wurde vor wenigen Tagen. Also er hat seinen Vertrag verlängert. Bis 2028 hat dann doch ein bisschen gedauert. Glaubst du eigentlich, dass das... Darfst auch gleich was sagen, davor kommt Guido. Glaubst du, dass das tatsächlich auch mannschaftsintern so ein großes Thema gewesen ist, dass es jetzt noch passieren muss vor dem Start wirklich in die Weltmeisterschaft, wie es im Außen gewesen ist, ein Thema?
Würde ich schon meinen. Also was man so liest und was man so hört, ist das schon sehr wichtig gewesen für die Mannschaft. Und auch die Experten, die wir vor Ort haben, spüren das bei der Mannschaft, dass das auch nochmal was freisetzen kann vor einem ersten Spiel. Weil ich glaube, Ralf Rangnick in den letzten 18 Monaten tolle Angebote hatte. Und
ja, warum ist nicht zum Finale gekommen?
Sagst du es uns?
Ich kann es ja nicht sagen, ja, ist ja der. Aber wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre hernehmen, es war jedes Mal, wenn wir jetzt die Vergangenheit von den letzten 2 Jahren, vor jedem wichtigen Spiel ist immer auf einmal ein Schlagzeilen gekommen, Ralf Rangnick ist dort und dort als Trainer im Gespräch. Es ist aber nie was finalisiert worden. Sogar jetzt, die letzten 3 Wochen, das Theater, das Ganze, angeblich mit AC Milan, da hat er aber nie einer was gesagt. So, und jetzt hat er endlich verlängert. Das hätte man doch schon längst vorher machen können. Aber es ist jedes Mal immer gewesen, hoppala, und dort ist ein Angebot und da ist ein Angebot, nur ist nie was finalisiert worden. Das ist eigentlich das, was mich am meisten gestört hat bei der ganzen Aktion, dass man dann so lange gewartet hat, oder der Ralf selber, weil vom ÖFB ist ja das Zeichen ja gekommen, der ÖFB ist ja da eh entgegengekommen mit den ganzen, und warum das dann bei anderen Vereinen, was in den letzten 2 Jahren immer das Thema war, warum hat es da nicht geklappt?
Die Argumentation, Peter, von Ralf Rangnick war ja, er hätte erst abwarten müssen, ob es jetzt nicht nur für ihn, sondern auch für seine Mitarbeiter, also für seinen Trainerstaff, auch wirklich passt, was das neue Angebot betrifft. Das heißt, dem kannst du nichts abgewinnen, diese Argumentation. höre ich raus.
Was hat der Trainerstaff damit?
Er meinte, es hat auch so lange gedauert, weil es muss ja nicht nur für ihn passen, sondern auch Co-Trainer, für seine Co-Trainer.
Ist sein engster Mitarbeiter, kann man sagen, oder sein Co-Trainer ist eh schon weg, weil der bei Eintracht Braunschweig ist.
Der engste Mitarbeiter, ja, aber es gibt ja noch weitere mit
Ösen, aber, etc. Ich denke einmal, er ist schon so lange jetzt beim ÖFB gewesen oder ist beim ÖFB, dass das eigentlich, glaube ich, als Trainer kein Thema sein kann, ob wen man jetzt da mitnehmen darf oder mitnehmen kann oder ob die überhaupt wollen oder nicht wollen. Also ich glaube, das ist zweitrangig eigentlich gewesen. Ich glaube eher, dass das Ganze da jetzt da immer mit den um und um gehandelt, was darf er weitermachen beim ÖFB, inwieweit werden seine was kann er weiter entscheiden. Ich glaube, das ist ihm wichtiger gewesen, das glaube ich schon, was er da beim ÖFB weiterhin bewegen kann.
Marco, wie hast du die Causa-Vertragsverlängerung gesehen und kannst du dem was abgewinnen, was Peter gesagt hat, dass es ihm, ich sage einmal, komisch vorkommt, dass dann immer wieder, wenn es um Verlängerungen ging, auf einmal Angebote von anderen Vereinen etc. aufgekommen sind?
Das habe ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt, muss ich sagen, mit den Angeboten kurz vor wichtigen Entscheidungen. Ich glaube, dass der Ralf in Österreich sehr, sehr viel richtig Gutes gemacht hat bis jetzt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist ein sehr cooler Weg, der eingeschlagen worden ist. Man merkt auch, dass die Jungs ihn richtig gern haben. Und ich habe ihn vorher nicht so von der Ferne eingeschätzt, dass er so nah mit den Jungs ist. Das wirkt auf mich jetzt schon so, dass die mit ihm ein extrem enges Verhältnis haben, natürlich professionelles Verhältnis, aber doch dann, dass man merkt, dass man schon auch menschlich mit ihm als Spieler sehr gute Zeit haben kann. Also die Vertragsverlängerung, ja, dass sie jetzt vor der WM stattgefunden hat, ist fantastisch, weil sonst hast du ein anderes Gesprächsthema noch, was du absolut nicht brauchst, finde ich. Bin aber trotzdem der Meinung, jetzt habe ich mir während der Peter gesprochen und auch der Gulda ein bisschen in meine Spielerzeit zurückerinnern wollen. Ich glaube, mir wäre das komplett wurscht gewesen. Ob jetzt da das Thema Ralf Rangnick verlängert, ja oder nein, während der WM jetzt da ein Thema ist, weil als Spieler ist das eine WM. Wie oft hat man als Spieler, als Österreicher die Chance auf eine WM? Na, da bin ich so fokussiert drauf, dass ich eine coole Leistung abbringe, wer immer danach mein Teamchef sein wird. Mit dieser Personalie, die jetzt erledigt worden ist, dass der Ralf Rangnick verlängert hat, ist das vielleicht für die Jungs noch cooler, aber trotzdem, sage ich. Also negativen Impact hätte es aus meiner Sicht keinen gehabt. Ich bin nur der Meinung, dass jetzt durch die Verlängerung das noch positiver sein kann, weil man weiß, der Mann, der mich einberufen hat, der wird auch danach da sein. So, und jetzt können wir alle zusammen in der WM und darüber hinaus Vollgas geben. Also negativer Impact definitiv nein, positiv hundertprozentig.
Ja, der Marco sagt es vollkommen richtig. Also als Spieler, hat ja auch einige Trainer hinter sich. Es hat der Spieler nie interessiert, wer im Sommer dann Trainer wird oder sonst irgendwie. Und ich glaube auch, dass die Spieler da jetzt, das ist mehr von den Medien jetzt immer aufgebauscht worden. Ist ja auch gut, weil die Medien damit was arbeiten haben können. Aber die Spieler, glaube ich, haben sich nicht viel mit dem beschäftigt, ob der jetzt unterschreibt oder ob der nicht unterschreibt oder wer ein neuer Trainer wird. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie da jetzt in der Mannschaft das ein großes Thema war, überhaupt nicht, sondern die Spieler sind froh, dass sie da drüben bei der WM sind, die was dabei sein dürfen und sie der Fokus praktisch auf die Arbeit im täglichen, am täglichen Trainingsbetrieb ist und nicht, was da jetzt in der Trainersache passiert.
Ja, welche Herausforderungen da auf Ralf Rangnick zukommen nach dieser Weltmeisterschaft, was den Kader etc. einen etwaigen Umbruch betrifft, können wir vielleicht noch im Laufe des Podcasts besprechen oder auch in einer der weiteren Folgen. Lass uns vielleicht gut über die Stimmung an sich sprechen im Team. Wir bekommen ja sehr viel mit, weil natürlich viele Kollegen vor Ort sind, auch von uns, Johannes Brandl und Laminat Spahio, die die Mannschaft begleiten. Es gibt unzählige Videos, die wir auf Social Media sehen, jeden Tag. 10 der 26 Spieler waren ja noch gar nicht auf der Welt, also Österreich das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft 98 im Einsatz gewesen ist. Also da merkt man auch, inwieweit das wirklich sehr besonders ist für alle, die daran beteiligt sind. Wie wirkt diese Mannschaft auf dich?
Nach wie vor einfach sehr stimmig. Also das zieht sich ja jetzt schon über die letzten Jahre, seit Ralf Rangnick da ist. 4 Jahre jetzt mittlerweile im Amt. Punkteschnitt von knapp 2 Punkten pro Spiel. Das sagt einfach sehr viel über seine Erfolge und seine Arbeit aus in Österreich. Und man merkt ja auch, und das wollte ich vorher noch sagen, dass ihm das ganze Projekt an sich am Herzen liegt, auch mit dem Nationalstadion etc. Und all das hat einfach zur Folge gehabt, dass er eine tolle Gruppe geformt hat und dass einer für den anderen ins Feuer springt und durchs Feuer springt. Und deswegen glaube ich, brennt diese Mannschaft auf diesen Auftakt. Aber, und ich betone es nochmal gerne, das ist bei den anderen Nationen ganz genauso. Jordanien ist das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Der Trainer wurde vom König höchstpersönlich mit der jordanischen Staatsbürgerschaft ausgestattet, nachdem er eigentlich Marokkaner ist. Auch das zeigt, was das für eine Wirkung nochmal auf das Land hat, dass die diesmal dabei sein dürfen. Und deswegen, du bekommst nichts geschenkt. Und deswegen glaube ich, so viel Euphorie und so viel Begeisterung bei unserem Team da ist, so viel ist sicherlich auch bei den anderen Nationen da.
Warum bist du jetzt der Meinung, erst seitdem, dass der Ralf Rangnick da ist, ist eine gute Stimmung? Wir waren vorher mit Franco Foda bei einer Europameisterschaft. Es war unter Marcel Koller eine sehr gute Stimmung, auch von den Ergebnissen her. Ich verstehe jetzt nicht, warum dass man immer sagt, erst seitdem, dass der Ralf Rangnick bei der Nation, seitdem, dass der Ralf da ist, ist eine gute Stimmung in der Mannschaft. Also das war's, vorher haben wir ja auch schon Erfolge gehabt mit der Mannschaft. Es ist vielleicht jetzt was anderes. Es ist ganz was anderes. Natürlich ist eine WM-Teilnahme das Schönste und das Beste, was da als Spieler, als Trainer passieren kann. Aber ich glaube, dass auch vorher bei den vorigen Trainer, auch unter Franco Foda und Marcel Koller, eine gute Stimmung im Team war.
Mit Sicherheit.
Jetzt hat sich ja Trost bereits gestern aufgemacht nach San Francisco, wo eben heute Nacht, unsere Uhrzeit, um 6 Uhr in der Früh, müssen wir alle früh aufstehen, das erste Spiel bestritten wird. Würdest du, Peter, als Trainer irgendetwas anders machen in der Vorbereitung, als du es in den letzten Tagen, Wochen getan hast, jetzt wo der große Tag, der Tag X gekommen ist? Hältst du es, zum Beispiel David Alaba hat gesagt, es ist eigentlich Business as usual, wir versuchen jetzt nicht irgendwas Großartiges zu tun oder zu ändern?
Du brauchst ja jetzt nichts Großartiges ändern. Du hast das große Ziel einmal geschafft, das war das Allerwichtigste, dabei zu sein. Und das da drüben ist jetzt nur, ich sag's in unserer Sprache, die Spieler bei guter Laune zum Halten. Weil jetzt vom Training her, konditionell oder was sonst irgendwelche Sachen, brauchst jetzt der nicht trainieren. Du musst schauen, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft ist. Du musst schauen, dass die Spieler auch dementsprechend, nicht so wie es vielleicht jetzt in die 78er war oder in der 82er WM, wo du abgeschottest warst als Spieler, wo du wenig Möglichkeiten gehabt hast, weil es auch nichts anderes gegeben hat. Und jetzt ist die Zeit natürlich alles anders, aber im Endeffekt musst du nur schauen, dass jetzt die Stimmung gut in der Mannschaft ist. Das nehme ich an, weil es sind doch Typen drinnen, die was auch für dementsprechend gute Stimmung sorgen. Und alles andere ist jetzt dann eigentlich nur schauen, dass sie alles fokussiert auf die Spiele.
Marco, wie kanalisierst du als Spieler auch diese Begeisterung? Weil wenn wir den Spielern zuhören in den diversen Interviews, vor allem auch die Stadien haben es ihnen angetan, vor allem die Football-Fans sind, weil das sind natürlich ja richtige Tempel, jetzt in San Francisco, wo die 49ers normalerweise spielen. Also da merkt man schon gerade bei Michi Gregoritsch und Co., das löst schon etwas aus, wenn man dieses Stadion dann ein erstes Mal betritt.
Ja, die Stadien sind für mich eigentlich das Coolste an dieser Weltmeisterschaft, weil sie eine andere Architektur haben, als wir sie hier gewohnt sind, ganz einfach. Ne? Ob es jetzt in England, in Deutschland eine EM, WM austragen wird, das ist für uns ja, die Stadien kennen wir alle, aber diese Footballstadien sind ja überragend, muss ich sagen, weil es was ganz was anderes ist für uns. Das ist eine riesige Euphorie für die Jungs, ist das, bewirkt es, glaube ich, nur, dass noch mehr Vorfreude auf diese Spiele losgelöst wird. Für mich sind da ganz, ganz wichtig die großen Spieler unserer Mannschaft, die Alabas, die Arnautovic, auch Conny Leimer, der halt jetzt da am absoluten Peak seiner Karriere ist, dass sie jene Spieler ein bisschen auffangen, auch, wo man sieht, okay, die haben eine Vorfreude, kann man vielleicht denken, dann geht ein bisschen die wird die Hand ein bisschen zittrig, sage ich einmal. Ne? Also das kann schon sein, dass der eine oder andere Spieler aus der Vorfreude ein bisschen Nervosität entwickelt. Aber für das haben wir, finde ich, trotzdem eine sehr coole Struktur in der Mannschaft, was das Alter betrifft. Also da sind die Spieler untereinander sehr viel füreinander verantwortlich, dass sie dann ungefähr auf demselben Level von Euphorie und Wille sind in dem ersten Spiel, was dann für alle das Wichtigste bei der ganzen Weltmeisterschaft sein wird. Und ganz kurz möchte ich nur einwerfen für das, was du vorher im Peter gefragt hast, was Ralf Rangnick vielleicht tun wird, aber es anders machen wird. Ich habe jetzt im Trainerkurs dürfen ein paar Videos sehen, die Ralf Rangnick seiner Mannschaft auch zeigt. Und das wird jetzt auch definitiv wieder passieren. Da sind immer wieder Videosequenzen da von richtig, richtig coolen Szenen, von der Spielphilosophie, wie sie mit und gegen den Ball agieren wollen. Ich glaube, das wird jetzt noch einmal verstärkt werden, dass man auf die Stärken hinweist vor dem ersten Spiel, dass die Spieler automatisch noch mehr Pristel kriegen vor dem ersten Match, dass man eher zeigt, so, das müssen wir genauso machen und nicht vielleicht was zeigen, was wir verbessern müssen. Ich glaube, jetzt wird alles sehr positiv gezeigt, sehr viel die Stärken noch einmal bestärkt werden und dann einfach schaut, dass der, der vielleicht ein bisschen übermotiviert ist, dass er ein bisschen bremst wird.
Also quasi taktische Videos, aber schon gepaart mit der positiven Emotion, um hauptsächlich ja, immer auf die Emotion zu gehen.
Coole Musik im Hintergrund immer, also die Videos, ich habe es zum Glück sehen dürfen, da bin ich dem Trainerlehrgang dankbar, also das ist allerhöchstes Niveau.
Angepasst jetzt auf die Gegner bei der WM oder aus den letzten Spielen? Kannst du uns ein bisschen was erzählen?
Es geht darum, natürlich gibt es eine Gegneranalyse. Das ist wie es Amen im Gebet. Aber viel wichtiger ist, wenn man solche Gegner hat, wie man jetzt Jordanien hat, dass man zuerst schaut, dass man die eigenen Sachen, die man richtig, richtig gut kann, dass man die perfekt auf den Platz bringt. Und da gilt es, die eigenen Stärken wirklich zu bestärken, dass man wirklich den Jungs nochmal vor Augen führt. Das habt ihr schon geleistet, ihr, der da dabei seid. Ihr seid diejenigen, die diese Videosequenzen, ihr seid verantwortlich, dass wir euch das zeigen dürfen. Allein das bewirkt schon extrem viel bei Spielern. Das kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sagen. Also mir hat es extrem viel gebracht, wenn man der Trainer einmal ein Tätschen gegeben hat, im Sinne von einer schlechten Videosequenz, die er gezeigt hat. Aber es bestärkt den Spieler so viel mehr, bin ich der Meinung, wenn du ihm sagst, was er richtig gut kann und was er schon richtig gut gemacht hat.
Da bereiten die Trainerteams, Peter, natürlich seit Monaten den Gegner vor, mit den diversen Videos, Gegneranalyse etc. Sagen aber auch ganz klar, der Trainerstab, es ist wie ein Buffet. Also da kann sich jeder nehmen, was er möchte. Wenn du sagst, der Spieler will ich nicht sehen, ist mir alles zu viel, dann schaust du vielleicht nur eins an und der andere braucht 20. Wie findest du die Herangehensweise, dass es quasi ein Angebot ist und jeder nimmt, was er braucht?
Ja, da sieht man, wie sich einfach die Zeit auch im Trainerwesen in den letzten, sage ich, 10 Jahren geändert hat, also mit den Videoanalysen und so weiter. Und das liegt jetzt an jedem Spieler selber, wie er viel sehen. Das kann man jetzt nicht, man kann nicht pauschalieren und sagen so wie es früher war, wir schauen uns jetzt alle die Videos an und jeder soll sich das auszufüttern, sondern jetzt ist einfach so, dass man individuell vielleicht in Gruppen schaut und das ist ganz, ganz, ganz was anderes als wie eigentlich, sage ich jetzt einmal zu meiner Zeit oder was vorher bei Würde und Europameisterschaften war und jetzt ist einfach der Fokus der Spieler. Die Spieler sind auch heute ein bisschen auch anders. Die wollen auch viel sehen. Also ich habe das auch mitgekriegt bei den letzten 2 Stationen. Die wollen eigentlich viel sehen. Die wollen eigentlich schauen. Und es liegt an jedem Spieler selber, wie er sich auf das einstellt, wie er selber. Aber entscheidend ist aber trotzdem noch immer, ich selber muss liefern. Die Mannschaft selber muss so bereit sein, dass sie auf sich fokussiert ist. Klar, man schaut sich den Gegner an und weiß die Stärken, Schwächen. Gegner, auch Ralf Rangnick, ich habe heute erst in der Früh sein Interview gesehen. Ralf hat eigentlich genau das gesagt, was alle anderen Trainer auch sagen. Ja, also, dass man den nicht unterschätzen darf und so weiter und so fort. Aber in erster Linie geht es um das, was machen wir selber? Wer bringt seine Leistung am Platz? Wer bringt seine Stärken auf den Platz? Wer kann die Mannschaft führen? Und das ist das Entscheidende.
Jetzt gibt es natürlich morgen oder auch heute wieder 8 Millionen Teamchefs und jeder hat seine Startelf sich überlegt für diesen Auftakt morgen. Ralf Rangnick hat das natürlich schon länger, hat es auch der Mannschaft schon am Samstag mitgeteilt, hat er gesagt. Also die 11, die morgen starten, wissen es seit Samstag. Und dann gab es auch die wunderbare Diskussion, inwieweit lasse ich als Trainer Verdienst einfließen in diese Startelf und inwieweit die aktuelle Form. Was glaubst du, wie wird er das handhaben? Und ich spreche natürlich vor allem an, was macht er hinten in der Innenverteidigung? Stichwort Alaba, ja, nein. Und wie schaut es vorne in der Offensive aus? Kalajdzic, Arnautović, beide, nur einer. Wer ersetzt Baumgartner?
Ich habe ja meine Aufstellung schon bei der Heute-Zeitung, wo ich Kolumnist bin, bekannt gegeben. Also ich gehe davon aus, dass er hinten spielt mit Alaba, gar keine Frage. Lienhardt, im Wene, auf der... Er schiebt den Leimer vor, aus ist meine Meinung, aus Baumgartner-Ersatz, Marco vorne, also und die anderen kennt man ja alle, Sabitzer und so weiter, Schlager im Mittelfeld und Seiwald. Also daher, von denen her glaube ich, dass er mit dieser Formation kommen wird. Auf der rechten Seite noch unserem Bremer Spieler Schmidt und dass man da mit Marco vorne und so ein bisschen dahinter mit drei Mittelfeldspielern spielt, plus Savitzer vorgeschoben.
Gedanken dazu?
Interessant, ja. Also für mich ist auf jeden Fall auch eine Überlegung, ob der Conny Leimer etwas offensiver spielt, als wir ihn erwarten oder aufgrund der letzten Testspiele auch gesehen haben. Links hinten, rechts hinten ist jetzt die Frage. Ich finde die Frage von dir spannend, weil von der Form her gibt es ja eigentlich keine Überlegung, dass man sagt, man setzt einen Sascha Kalajdzic auf die Bank. Also der war so gut drauf und diese Leichtigkeit, die du ja brauchst, auch in so einem Turnier, dieser Flow, der kann ja auch was bewirken und der kann genau in so einem Spiel auch den Unterschied machen. Also ich bin sehr gespannt, wo die Balance dann ist zwischen aktueller Form und, so wie du sagst, der Verdienst der WM-Quali der letzten zwei Jahre. Aber ja, gibt viele spannende Positionierungen und ich bin eben auch sehr gespannt auf Conny Leimer.
Ich habe auch überlegt gehabt bei der Kolumne, ob vielleicht die Variante auch ist, Arnautović, Kalajdzic. Kalajdzic dahinter, weil das hat er auch beim LASK auch zeitweise fabriziert und vor allem von seiner Kopfballstärke, von seiner Torgefährlichkeit ist er natürlich ein Spieler, was so und der ganze Flow, was er jetzt da hat, ist er eigentlich ein Spieler für die ersten Elf. Nur sind wir dann 12 Leute. Ja. Wer bleibt dann heraus?
Also für dich ist Arnautović auch klar vor Gregoric?
Klar vor, es ist halt der Marco, man weiß ja, es ist sein letztes Turnier, er wird wahrscheinlich nach der WM seinen Rücktritt bekannt geben, er hat eine tolle Karriere gemacht und ich glaube schon, dass er mit Arnautović beginnen wird und es wird die Frage sein, spielt Kalajdzic oder, ich habe immer dumm getüftelt, aber es fällt dann, es ist dann auch nicht zu viel, ja? Um ein kleines, ich würde nicht sagen Risiko, aber natürlich Kalajdzic mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Ballsicherheit, weil eins darf man bei denen nicht vergessen, trotz seiner 2,04 Meter, ich habe den beobachtet beim LASK, wie ballsicher das der ist, wie der die Bälle sehr gut festhaltet. Also das, was er alles in England da drüben gelernt hat, muss man wirklich sagen, hervorragend. Und darum könnte auch sein, dass er ihm mit der Gefahr natürlich für die Jordanier, weil er von der Größe her natürlich eine Wucht ist und auch ballsicher ist, torgefährlich, dass man da das, ich würde es nicht Risiko nennen, ich würde einfach sagen, offensivere Aufstellung. Aber es wird halt dann die Frage sein, wer bleibt über? Ja. Bleibt der Schmid über? Ich glaube nicht, dass er Conny Leimer überbleibt. Also der ist für mich gesetzt.
Weil du Conny Leimer ansprichst, dann holen wir Stanko auch noch dazu, weil ich weiß, Stanko, dass du vor allem, was Conny Leimer betrifft und seine Positionierung auch im Vergleich eben mit dem, was er bei den Bayern spielt, eine sehr klare Meinung hast. Und da würde mich interessieren, ob deine Elfter jetzt schon dabei gewesen ist bei den beiden von Guido und von Peter.
Ja, das Schöne ist, wenn man die zwei jetzt diskutieren hört, dass wir richtige, gute Auswahl an Spielern haben. Wenn der Peter sagt, ja, dann sind wir 12. Ja, Gott sei Dank sind wir mehr als 11 gute Spieler. Das heißt, wir haben gute Spieler, die von der Bank kommen können. Der Conny Leimer habe ich eine eigene Meinung. Ich bin einfach der Meinung, dass er jede Position gut spielen kann. Aber die Außenverteidigerposition im österreichischen Nationalteam, da finde ich ihn eigentlich, ist mir es zu schade, dass er da spielt, weil Österreich ist nicht Bayern München, das muss man auch sagen. Bei den Bayern ist der Außenverteidiger nie auf der Außenverteidigerposition, außer es geht um die Defensive. Ansonsten ist er auf der 6, auf der 10 als Stürmer, das heißt im österreichischen Team eben nicht. So, wenn er links hinten spielt, bin ich der Meinung, kann er am wenigsten Impact geben von dem, was er wirklich imstande ist zu leisten. Von dem her würde ich in Vene auf die linke Seite stellen, Bosch auf die rechte Seite, Linhard Alaba im Zentrum. Aus meiner Sicht, die würden Xaver Schlager opfern und Seiwald mit dem Conny Leimer auf die Doppel-6 im 4-2-3 einstellen und dann nach vorne hin eher wie in der zweiten Spielhälfte gegen Tunesien spielen. Warum? In der zweiten Spielhälfte sind Choupo-Emeka, der ist ins Spiel gekommen und der Sascha Kalajdzic auf der 10, da sind wir wieder beim Peter seiner zweiten Aufstellungsvariante mit dem Marco ganz vorne, Sascha auf der 10. Warum? Aus meinem Gefühl, so wie Sascha Kalajdzic aktuell drauf ist, macht er seine Mitspieler viel, viel stärker. Warum? Das ist einer, Peter hat es auch schon gesagt, der ist über 2 Meter groß, wenn man anschaut. Da wird es richtig dunkel, aber den kannst du hoch anspielen, der sichert einen Ball. Der kommt entgegen, spielt ein 1-2. Die anderen werden spielfreudiger. Die anderen Spieler von der Seite haben einen super Tiefgang. Und in Marco taugt es, wenn er jemanden hat, der richtig das Gespür hat, wann kann ich 1-2 spielen, wann kann ich ein bisschen kicken, wann kann ich ein bisschen zocken vorne gegen eine Mannschaft, die sicher im dichten Block stehen wird, Jordanien. Da bin ich mir zu 100% sicher. Von dem her bin ich der Meinung, brauchst du Spieler wie Sascha Kalajdzic in der Mannschaft, der defensiv bei Standardsituationen richtig gut helfen kann, der offensiv jederzeit anspielbar sein wird, der in Marko Arnautović helfen kann. Und wenn du einen Ball verlierst im Zentrum, dann hast du einen Conny Leimer mit einem Nikolaus Seiwald, der ist doch Leben, einen Ball nachzujagen und, wie es im Nationalteam heißt, das Stempeln. Stempeln ist deren Wording dafür, dass wenn man in einen Zweikampf kommt, entweder der Gegner kriegt gar nicht auf die Stecken oder der Ball bleibt bei uns, aber es gibt kein Vorbeikommen. Von dem her wäre das meine Variante. Csukwuemeka oder Romano Schmidt, da bin ich mir noch nicht sicher, aber Kalajdzic 10, Arnautović 9, das wäre meine Wunschformation im Spiel nach vorne.
Ich wage zu behaupten, es wird irgendwas in der Mitte wahrscheinlich mit dabei sein dann.
Ja, absolut, weil bei Marco, im Endeffekt habe ich jetzt 14 Spieler gehabt, ja. Oder 15.
Aber weil du das sagst, das würde mich interessieren, Peter, ist das eigentlich mit einer der schwersten Teile dieses Jobs als Trainer? Jetzt musst du dich als Trainer am Ende des Tages von niemandem rechtfertigen für die Entscheidungen, weil du hast nun mal die Endverantwortung und du triffst die Entscheidungen. Im Idealfall kannst du es zumindest dem Spieler vermitteln, warum du dich für oder gegen ihn entscheidest. Aber sind das die schwierigen Momente, wo du dann vielleicht zum Beispiel jetzt als Ralf Rangnick einen Sascha Kalajdzic sagen musst, ich weiß, was du alles kannst, ich weiß auch, in welcher Form du bist, aber aus welchen Gründen auch immer, geht es sich jetzt in diesem ersten Spiel für die Startelf einmal nicht aus oder habe ich mich anders entschieden?
Das ist einfach für einen Trainer oft das Schwierigste. Du liegst dann, so war es auch bei mir, da überlegst in wichtigen Spielen, hoppala, und liegst eine Nacht vor dem Spiel, was ist das? Mir ist oft passiert, dass ich oft Vormittag oder auch sogar während der Phase, wo es eigentlich schon alles gestanden ist, dass ich noch einmal korrigiert habe. Das sind halt dann so Sachen, Gefühl. In einer Weise ist es schon, wenn man jetzt hört, der Ralf hat sich schon vor 2 Tagen entschieden.
Ist das für dich? Vor allem auch, dass es kommuniziert. Er kann sich ja entscheiden, aber er muss es ja nicht schon kommunizieren, der Mannschaft.
Da will ich jetzt nicht sagen, ob es ja richtig. Jeder Trainer hat da sein Gespür. Natürlich, ich kann einmal. Ist zwar schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich auf einen Real Madrid-Trainer erinnern, der was eine Aufstellung gemacht hat, die ist schiefgegangen. Dann hat er 7 Spieler rausgehauen. Am Mittwoch waren es nur mehr 3, am Freitag waren es nur mehr 2 und am Samstag sind dieselben Höfe wieder reingeredet. Und genauso ist jetzt das Trainer.
Kaum zu glauben, aber damit sind wir auch schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Stunde angelangt. Guido, es bleibt uns nur noch zu tippen. Meine Lieblingsdisziplin. Ich selbst bin wahnsinnig schlecht darin, deswegen dürft ihr jetzt. Wie sieht dein Tipp aus?
Mein Tipp, also ich glaube, ich habe es heute schon mal ein bisschen angerissen, dass das eine zähe Geschichte wird für Österreich. Ich glaube, dass auch sehr viel Geduld gefragt sein wird. Ich glaube aber, dass Österreich das ganz gut machen wird zum Auftakt, auch zu 0 spielen wird. Ich tippe auf ein knappes 2-0.
Ja, ich kann momentan Jordanien schwer einschätzen, ob sie versuchen werden, hinten außer zum Spielen, das würde Österreich natürlich hervorragend in die Karten spielen, weil dann mit dem Pressing sehr viel Ballbesitz dann haben. Aber ich denke auch, dass das ein klarer Sieg für Österreich wird.
Kein Tipp, kein Ergebnis.
Ich sage klarer Sieg. Weil bis jetzt mit meinen Ergebnissen.
Du hast auch Glück in der Liebe.
Gott sei Dank.
Sehr wichtiger. Marco, dann was hat deine Pre-Game-Analyse ergeben? Wie sieht dein Tipp aus?
Ich finde spannend, was der jordanische Teamchef Jamal Selami in der Pressekonferenz gesagt hat. Der schiebt die Favoritenrolle Österreich zu. Der sagt, Österreich ist eines der stärksten Teams bei der WM und der Favoritenrolle, der werden wir gerecht. Wir werden von der ersten Minute nicht nervös sein. Wir werden richtig Druck machen und sobald wir ein Tor machen, folgen 2 weitere. Es wird ein 3-0 und wir werden uns alle riesig freuen über einen perfekten Auftakt.
Genau, dann werden wir morgen mit einem müden Auge hier sitzen, weil morgen gibt es natürlich dann auch wieder einen Podcast, wo wir auf das Spiel zurückblicken, nachdem bei uns allen der Wecker vermutlich spätestens um 5.45 Uhr geläutet hat, werden wir uns das ansehen und dann hoffentlich, wie der Marco sagt, über einen Sieg jubeln. Das war's von uns heute. Wir freuen uns auf das Spiel und auf die morgige neue Ausgabe von der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.